Deutschlandfunk Nova 100.
Ich hatte Glück, ich hatte einen Notsitzausgang, also ein bisschen Beinfreiheit. Ja, auf einmal nach 4,5, 5 Stunden kam einfach die Durchsage, dass der amerikanische Luftraum gesperrt ist und wir jetzt landen müssen. Nichts weiter. Also nur, dass wir in Gander, was natürlich niemandem etwas gesagt hat, notlanden müssen und das war's. Also wir sind gelandet und dann standen wir da an der Rollbahn und haben aus dem Fenster gesehen, wie ein Flugzeug nach dem anderen landet.
Das ist Norbert Dems, ein großer Typ mit braunen Augen, sehr straighter Blick, hat graue Haare. Und der Tag, von dem er erzählt, ist ein schöner Septembertag. Sehr klar, warme Luft. Aber es ist nicht irgendein Septembertag, sondern es ist der 11. September 2001. Und Dems ist gerade auf dem Weg zu einer Konferenz nach Chicago. Also er ist früh an diesem Morgen von München aus losgeflogen, musste dann in Amsterdam umsteigen. Ja, und zu Hause hat er seine Frau und die Kinder zurückgelassen. Und jetzt sitzt er da in diesem Flugzeug, das eben nicht nach Chicago fliegt, sondern in Gander, Neufundland landet.
Wenn ihnen einfach nur durchgesagt wird, dass der amerikanische Luftraum gesperrt ist, ist natürlich jeder erstmal geschockt, ängstlich, weil keiner weiß jetzt, was eigentlich so wirklich los ist. Und sie haben ja gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwie nachzufragen, oder es gab ja nichts an der Stelle.
Also nochmal kurz zur Erinnerung. 2001 hat längst noch nicht jeder ein Handy und Smartphones schon gar nicht. Was also gerade in New York passiert oder auch schon passiert ist, das wird Norbert Dems erst viel später erfahren. 8 Stunden wird er zusammen mit den anderen Passagieren im Flugzeug sitzen und warten. An diesem Morgen sind gleichzeitig auch noch viele andere Flugzeuge auf dem Weg in die USA. Im Cockpit einer Lufthansa-Maschine sitzt Reinhard Knot.
Zu dem Zeitpunkt war ich der Kapitän auf dem Fluge 400 von Frankfurt nach New York. Das ist ein Flug, der relativ früh morgens in Frankfurt losgeht und dann etwa gegen Mittag in New York ankommt.
Normalerweise, aber eben nicht heute. Der Pilot, der fliegt eine sehr große Maschine, einen Jumbo-Jet, 355 Passagiere sitzen da drin. Und einige von ihnen haben an diesem Tag sogar Termine in New York, auch im World Trade Center.
Es gibt so eine allgemeine Quasselfrequenz auf dem Nordatlantik. Das ist eine inoffizielle Frequenz, auf der man so ein bisschen reinhört, ob irgendwas los ist, wenn irgendjemand besonders irgendwo Turbulenz hat oder irgendein technisches Problem.
Genau, und auf dieser Frequenz hören Knot und seine zwei Kollegen dann, dass sich andere Piloten darüber unterhalten, dass irgendwas passiert ist. Und ja, dann schalten sie Kurzwelle ein, Radio, und bekommen dann mit, was in New York gerade abgeht.
In diesem Moment sehe ich, wie das ganze obere Stockwerk des World Trade Center explodiert und nun bricht auch das zweite Gebäude des World Trade Center.
Und so bekamen wir dann mit, also erstmal einer irgendwo reinknallte in diesen Tower, dass eine halbe Stunde später oder dreiviertel Stunde später noch ein zweiter Flieger in den anderen Tower hineinknallte, dass dann der erste Tower anfing, in sich zusammenzubrechen, um dann nochmal nach ein paar Minuten weiter später oder nochmal nach 20 Minuten dann der zweite Tower runterbrach.
Was das alles zu bedeuten hat, darüber wird in diesem Moment noch überhaupt nicht gesprochen. Eins ist klar, nach New York weiterfliegen geht nicht. Das Flugzeug befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von Neufundland, so der äußerste Zipfel von Kanada, der weit in den Atlantik reinragt. Und der nächstgelegene Flughafen ist Gander. Ja, und dort ist eben auch die Flugverkehrskontrolle, zu der Knot gerade Funkkontakt hat.
Und der sprach uns dann an und fragte, es wäre Situation, die USA würden den Luftraum sperren, wo wir denn hingehen würden.
Reinhard Knot und seine Kollegen wollen am liebsten aufs Festland, nach Kanada.
Nach wenigen Minuten kam er dann und sagte, negativ, alles zurück, ihr geht jetzt da runter, wo ihr gerade seid.
Also Gander. Ja, das liegt auf einer vorgelagerten Insel im Atlantik. Es gibt da ganz viel Wald und Seen. Und Gander ist eine Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern. Es gibt dann Walmart, eine Mall und einen Schneemobilhändler. Und die Hauptstraße, die so mitten durch die Stadt führt, die heißt Airport Boulevard. Und das sagt eben eigentlich auch schon alles über diesen Ort, weil Gander hat einen unverhältnismäßig großen Flughafen. Der stammt noch aus den 30er Jahren und das hat mit der Lage zu tun. Weil damals waren die Flugzeuge noch viel, viel kleiner, hatten dementsprechend kleinere Tanks. Und bevor sie über den Atlantik geflogen sind, mussten sie nochmal auftanken. Das heißt, damals war Gander einfach die Tankstelle für alle Flugzeuge, die von den USA nach Europa geflogen sind und umgekehrt. Das ging dann so bis in die 70er Jahre, dann wurden die Flugzeuge größer. Und das hat zur Folge, dass heute kaum noch jemand Gander kennt und dass da hauptsächlich Militärmaschinen starten und landen. Und als da jetzt am 11. September 2001 der amerikanische Luftraum gesperrt wird, sind zu dem Zeitpunkt ungefähr 400 Flugzeuge über dem Atlantik auf dem Weg in die USA. Und Luftraum gesperrt, das bedeutet, die Flugzeuge werden abgeschossen, wenn die sich nicht an diesen militärischen Befehl halten. Heißt, entweder sie kehren um oder sie landen. Und genau aus diesem Grund landen 38 Maschinen aus der ganzen Welt an diesem Tag in Gander. Der Pilot Reinhard Knoth steuert eins dieser Flugzeuge und Norbert Dems, der sitzt in einem anderen.
Nach Stunden vom Warten kamen halt so erste Informationen vom Piloten, dass Amerika unter Attack ist. Eine Durchsage, America is under attack, macht halt nicht unbedingt, dass es jetzt mehr hilft an der Stelle. Ja. Irgendwann ist durchgesichert, ja, es war ein Terroranschlag, aber das macht halt auch gar keinen Sinn. Warum sollten alle Flugzeuge dann nicht reinfliegen oder so? Also was wirklich passiert ist, konnte man sich gar nicht vorstellen.
Mehrere tausend Passagiere sitzen an diesem Tag locker 12 bis 20 Stunden im Flugzeug, manche sogar noch länger. An einem Ort, von dem die meisten überhaupt keine Ahnung haben, wo der liegt. Und das mit dem Wissen, dass in den USA irgendwas richtig Krasses passiert ist. Endlich nach 8 Stunden darf Norbert Dems dann aussteigen. Allerdings ohne Gepäck.
Ich hatte mein Handy, ich hatte einen alten Laptop und das war's. Also seitdem habe ich immer Zahnbürste und kleines Zeug im Handgepäck, aber ich hatte gar nichts, keine Jacke, gar nichts.
Am Flughafen drückt ihm dann irgendjemand eine Flasche Wasser und einen Thunfisch-Sandwich in die Hand. Und dann bringen gelbe Schulbusse die Passagiere in die Gander Academy. Das ist eine Highschool.
Dort haben wir das erste Mal so wirklich Nachrichten gesehen. Also da war das erste Mal bewusst, was wirklich passiert ist.
Das muss man sich mal vorstellen, nach dieser langen Wartezeit. Aber dann in der Schule sind da überall diese Fernseher aufgebaut, auf denen er dann diese unfassbaren Bilder sieht. Die Flugzeuge, die einstürzenden Türme, Rauchwolken, Fassungslosigkeit.
Was man dann gemerkt hat, ist diese extreme Höflichkeit. Also da waren schon so viele Helfer da, die gekocht haben. Es gab in der Schule schon zu essen. Es lagen Tische rum, wo Zahnpasta, Zahnbürsten. Es war alles auf einmal schon da, wo man sich hat bedienen können.
Natürlich gibt es in dieser Kleinstadt kein Hotelzimmer für tausende Menschen. Es gibt ungefähr 500. Und der Bürgermeister ruft an diesem Tag gleich den Notstand aus und lässt die Zimmer für die Crews reservieren, weil er genau weiß, wenn die Piloten nicht schlafen, dann können die ja später auch nicht mehr weiterfliegen. Also bekommen Reinhard Knoth und seine Crew ein Zimmer im Motel und die Passagiere werden dann auf Schulen, Kirchen, Feuerwachen und Turnhallen verteilt.
Also ich bin in ein Klassenzimmer gegangen, das hat sehr klein und eher gemütlich ausgeschaut.
In dem Klassenzimmer liegen Mathematikbücher rum und an den Wänden hängen gemalte Bilder von den Schülern.
Dann hat man die Militärdecke gehabt und sich entweder auf die Decke gelegt oder sie als Kopfkissen genommen oder sich damit zugedeckt.
Essen, Getränke, Fernseher, Schlafplätze für 7000 Menschen, das ist da alles organisiert. Der Pilot Reinhard Knoth, der sagt, dass es nur deswegen möglich ist, weil viel Militär in Gander ist.
Militärs haben immer irgendwelche Pläne in der Tasche, egal für was. Die haben eine Schublade und da holen sie sowas raus und dann sagen die, okay, das und das und das können wir machen.
Also nochmal. Gander hat damals 10.000 Einwohner ungefähr. Durch diese 7.000 Plane People, diese Menschen aus den Flugzeugen, verdoppelt sich die Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit, also fast. Und natürlich macht das was mit den Menschen. Natürlich können sich alle noch genau daran erinnern. Ich habe zum Beispiel mit Ruth Mills gesprochen. Sie und ihr Mann, die haben damals ein Café und sie erinnert sich noch total genau an diese Tage im September.
I was going to work at 6:45 a.m. to open up our coffee house and I could see all of these people walking down the street.
Also, es ist der 12. September und Ruth erinnert sich noch total genau. Und zwar deswegen, weil an diesem Morgen außergewöhnlich viele Menschen auf der Straße rumrennen. So viele sind da normalerweise nicht. Ja, und sie schließt dann eben das Café auf gegen 7 Uhr. Und das war damals ein Café, das war was Besonderes in Gander, weil es gab dort diese italienischen Kaffeespezialitäten. Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato. Weiß ich, kennen wir heute, kriegen wir überall. Aber in Gander ist das da was Besonderes. Und das Problem ist, eigentlich läuft dieses Café deswegen nicht so gut. Weil wie das häufig ist in so kleinen Städten, kommt was Neues, sind die Leute erstmal skeptisch.
And I thought, oh no, don't, I hope they don't all come in the cafe, because I was working by myself.
Ruth arbeitet alleine und denkt nur, oh nein, hoffentlich wollen die nicht alle bei mir Kaffee trinken. Natürlich haben Ruth und ihr Mann am Tag vorher Fernsehen geschaut. Die wissen, was in den USA passiert ist und die wissen auch, dass Flugzeuge in Gander notlanden mussten. Aber was das so richtig bedeutet, haben die da natürlich nicht kapiert. Das merken die erst an diesem Morgen.
Everyone start coming in because it was the first coffee place they saw. Plus they saw that we had espresso and cappuccinos. So when I looked, turned around, the place was full.
Also, Ruth ruft dann ihren Mann an und sagt, hey, du musst mir helfen, das schaffe ich nicht alleine. Ja, und zu zweit machen sie dann Kaffee, schäumen Milch, backen Paninis. Und was im Rest der Stadt passiert, bekommen sie überhaupt nicht mit, weil sie rotieren da hinter ihrer Kaffeetheke und zwar tagelang. Das Café ist nämlich von morgens bis spätabends gefüllt, viel länger geöffnet als sonst, weil für diese vielen gestrandeten Passagiere, die da irgendwie in Kirchen und in großen Turnhallen schlafen, ist halt dieses gemütliche kleine Café voll der Rückzugsort. Selbst zu zweit sind Ruth und ihr Mann völlig überfordert mit den vielen Gästen. Irgendwann kommen dann freiwillige Helfer und spülen die dreckigen Teller und Tassen. Und obwohl sie sich aber kaum vor Arbeit retten können, nimmt Ruth sich zwischendurch trotzdem mal Zeit für einzelne Gäste. Zum Beispiel erinnert sie sich da an diese Frau, die an einem Tisch sitzt und weint.
So, I got a chance to go talk to her and she told me a bit about her story. She was supposed to be flying home because her mom was in the hospital dying and she was hoping to get home in time.
Die Frau will eigentlich zu ihrer Mutter, die im Sterben liegt. Und stattdessen hängt sie jetzt hier in Gander und hat überhaupt keine Ahnung, ob die Mutter noch lebt.
But instead, she landed in Gander and she could not get a hold of anyone at the time to find out if her mom was still alive or if she had already passed.
Egal, wo sie hingehen, es ist immer Lärm, es ist immer Gerede da und überall, wo sie hingehen, halt massive Emotionen.
Besonders schlimm ist es natürlich für die Menschen, die in Gander hängen geblieben sind und die erfahren, dass sie jemanden verloren haben durch die Terroranschläge. Aber es gibt eben auch diese vielen anderen kleinen Dinge, die dort passieren. Also zum Beispiel sind da alleinreisende Kinder, die ohne ihre Eltern stranden. Oder es gibt Reisende, die brauchen Medikamente und die Medikamente sind in den Koffern und die Koffern sind in den Flugzeugen und da kommt niemand ran. Und dann gibt es eben auch noch diese Maschine aus Ungarn mit 50.000 Küken an Bord, die jetzt in der Sonne auf dem Flughafen rumstehen. Also die Küken überleben diese Tage in Gander nicht. Jeder hat eigentlich irgendwas vor. Jeder hat Menschen, die ihn eigentlich erwarten, aber alle sind hilflos und können einfach nur darauf hoffen, dass es irgendwann weitergeht.
Sie hatten ja gar keine Möglichkeit, die Situation zu verändern oder Einfluss zu nehmen, um ihr Leben quasi weiterzuleben oder so. Und dadurch waren sie wie fremdgesteuert halt.
Fremdgesteuert, hilflos, genau das sagen auch andere. Aber bei Norbert Demps kann ich mir das besonders gut vorstellen, dass er das kaum aushält. Der ist nämlich Unternehmer, er ist selbstständig. Und auf mich wirkt er wie jemand, der die Ärmel hochkrempelt und einfach macht. Aber hier geht das nicht. Trotzdem, natürlich überlegt er mit anderen, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, weiterzukommen.
Also wir haben auch mit anderen Leuten zusammen gebrauchte Autos angeschaut und geschaut, wie viel Bargeld wir gemeinsam haben, um dann einfach ein billiges Auto zu kaufen. Aber es kam dann relativ schnell raus, dass also über den Fähren oder so, man hätte uns gar nicht an Bord gelassen, aufs Festland zu fahren.
Außerdem wird den gestrandeten Passagieren eingetrichtert, dass sie auf jeden Fall bleiben müssen und dass nur vollständige Maschinen wieder abfliegen können.
Wir mussten auch ein- bis zweimal täglich uns treffen mit dem Captain, wo es neue Informationen ging und wo auch geschaut worden sind, ob alle noch da sind.
Also Norbert Dems hat natürlich sehr viel Zeit dort zum Nachdenken, diskutieren, einfach die ganze Zeit in der Hoffnung, vielleicht geht endlich gleich wieder die erste Maschine los und es geht weiter. Auf der anderen Seite sind da die Einwohner von Gender und die rotieren quasi um sich selbst. Die sind so beschäftigt damit, sich um diese ganzen Zufallsgäste zu kümmern. Da gibt es zum Beispiel eben diese Eishalle. Da haben die Supermärkte all ihre ganzen Sachen in der Mitte der Eishalle zusammengefahren. Da kann sich jeder bedienen, der zu Hause privat für diese Menschen kocht. Es gibt Menschen, die fahren einfach mit ihren Autos bei Schulen vor und holen diese Menschen ab, bringen die zu sich nach Hause, damit die dort mal duschen können. Ja, und Geschäfte und Firmen, die stellen einfach Tische raus und Stühle und stellen ihre Telefone auf diese Tische, damit die ganzen 7000 Menschen endlich mal zu Hause Bescheid sagen können, wo sie eigentlich abgeblieben sind.
Tatsächlich nach 3 Tagen, wo ich anrufen konnte, konnte man sagen, okay, mir geht's gut, ich bin da und da, aber man konnte nicht sagen, wann komme ich heim, wie geht's weiter oder so.
Ja, es ist eine ziemlich blöde Situation und zwar für beide Seiten. Für diese gestrandeten Menschen ist es natürlich ein totaler Zwiespalt. Auf der einen Seite können sie sich glücklich schätzen, weil sie nicht in einer dieser gekaperten Maschinen saßen. Auf der anderen Seite hängen sie in Gender, sie schlafen in Turnhallen, haben überhaupt kein bisschen Privatsphäre, haben tagelang dieselben Klamotten auf dem Leib und wissen nicht, wie es weitergeht. Man kann schon sagen, das ist keine besonders tolle Situation. Auf der anderen Seite kommt man sich natürlich komisch vor, wenn man anfängt, sich zu beschweren, weil da laufen im Fernseher die ganze Zeit diese Bilder von den einstürzenden Türmen, von Vermissten, von Toten, von Menschen, ja, die um ihre Angehörigen bangen. Da fängt man nicht an, sich über seine Turnhalle zu beschweren.
Sie selbst stellen sich natürlich komplett hinten an, also ihr eigenes Frustration, ihr eigene Trauer, ihr eigener Leid oder was ihnen da gefällt, das passt einfach nicht, ja, also diese Sprüche, es gibt Schlimmeres. Ja, das Schlimmere ist gerade passiert. Es gibt nichts Schlimmeres mehr. Man kann sich nichts Schlimmeres mehr vorstellen. Seine eigenen Ängste. Und trotzdem weiß man ja, ich habe niemanden verloren.
Norbert Dems sagt, dass diese Tage in Gender tatsächlich sein Leben beeinflusst haben. Und vor allem ist es diese wahnsinnige Hilfsbereitschaft der Einheimischen. Er sagt, das hat ihn bis heute total beeindruckt und ja, auch beeinflusst.
Also jeder kann alles von mir haben eigentlich. Das ist mir relativ egal, weil ich habe ja, um mich wurde sich schon gekümmert. Das heißt, andere Leute haben schon mir sehr viel gegeben, wo ich heute immer noch am Zurückgeben bin.
Nach 4 Tagen wird dann der amerikanische Luftraum wieder freigegeben. Das heißt, die Flugzeuge bereiten sich dann wieder auf den Abflug vor. Aber alles läuft da sehr, sehr langsam, weil natürlich ist dieser zwar sehr große Flughafen nicht ausgerichtet für teilweise riesige Passagiermaschinen. Pro Tag können so ungefähr 5 bis 6 Maschinen starten. Und weil das alles so militärisch geregelt ist, verlassen die Flugzeuge dann auch genau in der Reihenfolge Gender, in der sie gelandet sind. Der Pilot Reinhard Knoth startet nach ungefähr einer Woche seinen Jet Richtung New York. Und auch er als Pilot wird sich immer an dieses Ereignis erinnern.
Eine irrsinnige Geschichte, eine ganz irrsinnige Geschichte.
Die Stadt leert sich nach und nach wieder. Nur Norbert Dems, der muss sich noch ein bisschen gedulden. Eigentlich wäre seine Maschine als 8. an der Reihe. Aber das Problem ist, der Pilot hat versucht rumzutricksen. Irgendwie versucht, ein bisschen früher wegzukommen. Und das haben sich die Behörden nicht gefallen lassen. Also startet seine Maschine erst als eine der letzten nach etwa 10 Tagen. Und die Stadt selber? Wahrscheinlich geht es den meisten wie den Kaffeebesitzern Ron und Ruth, die total fertig waren nach dieser Woche.
So when they all left, we took a couple days off just to sleep and relax.
Es dauert dann noch einen Moment, bis in den Schulen wieder alles sauber ist und die Kleinstadt so ihren ruhigen Alltag zurück hat. Aber eins ist natürlich klar, diesen Ausnahmezustand im Schatten von 9/11, der Gender mal kurzfristig zur Weltstadt gemacht hat, den wird hier definitiv niemand vergessen.
Deutschlandfunk Nova 100.